Ich will euch heute Morgen eine herausfordernde Einstiegsfrage stellen. Und zwar lautet die Frage: Was passiert eigentlich mit den Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben? Gehen sie verloren oder werden sie vielleicht automatisch aufgrund ihrer Unwissenheit gerettet? Was passiert mit diesen Menschen? Vielleicht ist das eine Frage, die du dir schon mal gestellt hast, oder eine Frage, die dir schon mal jemand anders gestellt hat. Und es ist durchaus eine sehr schwierige und herausfordernde Frage, die von wohlmeinenden Gläubigen ganz unterschiedlich beantwortet wird. Und dabei ist es nicht nur eine rein sachliche Frage, sondern für viele ist es auch eine sehr emotionale Frage, weil sich da unser Gerechtigkeitsempfinden meldet und es unser Gottesbild herausfordert. Und ich denke, es würde so manch einen sehr beruhigen, wenn er sicher wüsste, dass am Ende es doch noch ein Happy End geben würde. Ja, wenn wir wüssten, dass Gott auf jeden Fall am Ende noch dafür sorgt, dass unerreichte Menschen doch noch im Himmel landen. Das Problem ist allerdings, die Bibel gibt uns an keiner Stelle dieses Happy End so deutlich zu erkennen, wie wir uns das wünschen würden. Und ich kann diesen emotionalen Aspekt, der da dran hängt, gut verstehen, gut nachvollziehen, aber wir gleichzeitig sagen, dass das nicht der Leitaspekt in dieser Fragestellung für uns werden kann. Im Wesentlichen bewegt diese Frage Menschen zu drei verschiedenen Gedankenansätzen. Da gibt es manch einen, der durch solche Fragestellungen und Überlegungen dahin geführt wurde, dass er abgedriftet ist, insofern, dass er zu dem Schluss kommt, am Ende werden doch alle gerettet. Man nennt das die Lehre der Allversöhnung. Und manche Menschen flüchten sich dort hinein, aber um das glauben zu können, muss man die Bibel an diesem Punkt ganz klar übergehen. Die Bibel lässt das nicht zu, so zu denken, das zu glauben. Man muss Verse völlig aus dem Kontext lösen und reißen, was solche Menschen dann auch tun. Und schlussendlich muss man dem eigenen Empfinden mehr Glauben schenken als der Bibel selbst, um sowas zu behaupten. Wiederum andere sind schon der Überzeugung, dass die Rettung im Kern nur durch Jesus allein möglich ist, aber sie versuchen gleichzeitig gedanklich offene Nischen zu suchen und darin Lösungen zu konstruieren, die es rein theoretisch ermöglichen könnten, dass Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben, doch noch errettet werden. Also sowas wie Sonderoffenbarungen oder einen Plan B, in den es irgendwie dann geben könnte. Und dabei gibt es theoretisch denkbare Ansätze, aber unterm Strich ist es so, dass wir in diesem Bereich sehr stark in den Bereich der Spekulationen kommen und das nicht eine wirklich tragfähige Glaubensbasis bilden kann. Und dann gibt es eine dritte Variante und die erscheint mir am hilfreichsten oder erstmal auch am sichersten. Und zwar, wenn wir uns einfach vornehmen und sagen, wir nehmen den Ansatz, wir bleiben einfach bei dem, was die Bibel uns ganz deutlich sagt. Und davon gehen wir aus und daraus ziehen wir Schlüsse für unser Leben. Und das fordert uns heraus in verschiedenster Hinsicht, aber das ist erstmal der Weg, den wir gehen wollen. Und dieser biblische Befund, der mit der Frage zu tun hat, zumindest indirekt, den wollen wir uns heute anschauen. Und es braucht schlussendlich am Ende dafür drei Dinge: Demut, Gottvertrauen und Entschlossenheit. Drei Dinge, auf die ich am Ende nochmal zu sprechen kommen will. Wir wollen weitermachen heute im Römerbrief und wollen uns Römer 2, die Verse 12 bis 16 anschauen und hoffentlich da ein Stück mehr Orientierung finden, auch was diese Fragestellung angeht. Und wir wollen das Ganze tun heute Morgen unter dem Titel, der heißt Zu Recht beschuldigt und bestraft? Zu Recht beschuldigt und bestraft? Ich will uns Römer 2, die Verse, ich lese schon ab Vers 11 bis Vers 16, gerne lesen. Römer 2, ab Vers 11. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. Wir befinden uns im Römerbrief im größeren Kontext, in diesem Abschnitt von Römer 1, 18 bis Kapitel 3, Vers 20, wo es um die Sündhaftigkeit und Verurteilung der gesamten Menschheit geht und das ausführlich dargelegt wird. Und letzte Woche haben wir bereits in den ersten 11 Versen von Römer 2 über das Gericht Gottes nachgedacht. Und an diesen Zusammenhang knüpfen auch diese Verse natürlich weiter an von heute Morgen. Und es stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage beschuldigt und bestraft Gott denn eigentlich? Um das näher zu verstehen, wollen wir uns vier Dinge heute Morgen in diesem Text anschauen. Und der erste Aspekt von heute Morgen, der heißt, beschuldigt in Anbetracht erstens der Sünde. In Vers 11 heißt es ganz grundsätzlich über Gott, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Und damit ist nicht gemeint, dass Gott bei den Menschen nicht so genau hinsieht und über vieles einfach unbemerkt hinwegsieht, sondern ganz das Gegenteil ist der Fall. Gott nimmt das Leben eines jeden Menschen sehr ernst und nimmt es genau unter die Lupe. Angefangen bei seinen inneren Beweggründen, beim Denken, beim Streben bis hin zu seinem offensichtlichen Tun. Und dabei ist völlig ungeachtet, aus welcher Abstammung ein Mensch kommt. Ob er nun Jude ist oder Grieche ist oder aus irgendeiner anderen Nation stammt, Gott hält Gericht und Gottes Gericht wird gerecht sein. Und er wird, so haben wir das letzte Woche in Römer 2, Vers 5 und 6 gelesen, jedem vergelten nach seinen Werken. Der Hauptgrund für Gottes Gericht ist und bleibt dabei vorrangig folgender, die Sünde des Menschen. Und das macht der Vers 12 so deutlich, wenn es da heißt, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Hier sind zwei Personengruppen beschrieben, die uns im Römerbrief immer wieder begegnen. Auf der einen Seite die ohne Gesetz, das heißt die, die das Gesetz des Alten Testamentes und spezifischer die fünf Bücher Mose und das enthaltene Gesetz darin, die das nicht hatten, also Menschen, die nicht aus jüdischer Abstammung waren, auch nicht zum Judentum konvertiert waren, die ohne Gesetz. Und im Römerbrief werden solche immer wieder als Griechen bezeichnet, aber es wird sogar noch ein bisschen weiter differenziert. In Römer 1, Vers 14 war die Rede von Griechen und Nicht-Griechen. Ja, und auch im weiteren Verlauf des Textes in Römer 2, Vers 14, hier sehen wir, dass die Rede ist von Nationen, die kein Gesetz haben. Also wir können sagen, ganz allgemein, Menschen, die nicht Juden sind. Und auf der anderen Seite begegnen uns in Vers 12 hier die unter Gesetz. Und damit sind die Juden gemeint, die das Alte Testament hatten und das Gesetz am Berg Sinai von Gott selbst bekommen haben, in diesen Gesetzesbund eingetreten sind. Also Juden und sogenannte Proselyten, die zum Judentum konvertiert waren. Und diese zwei Personengruppen, Juden und Griechen stehen exemplarisch für uns als Nicht-Juden, ja? Juden und Griechen, die begegnen uns ständig im Römerbrief, beziehungsweise sind uns auch schon begegnet, denken wir an Römer 1, Vers 16 zurück, oder auch unmittelbar im Zusammenhang letzte Woche in Römer 2, Vers 9 und 10 sind sie beschrieben. Und Juden und Griechen, Juden und Nicht-Juden, könnte man auch sagen, haben bei weitem nicht alles gemeinsam. Aber eine Sache, die macht Römer 2, Vers 12 hier ganz deutlich, sie haben beide gesündigt. Und zwar völlig unabhängig vom Gesetz. Die einen haben ohne Gesetz gesündigt, die anderen haben unter Gesetz gesündigt. Was ist also das Problem des Menschen vor Gott? Das Gesetz? Nein, die Sünde. Das Gesetz ist gewissermaßen nur das Messinstrument, aber nicht das eigentliche Problem. Ja, und wir können das, glaube ich, gut nachvollziehen. Nehmen wir mal an, in unserem staatlichen Rechtssystem wäre es so, dass wenn jemand anderen umbringt, dass darauf keine Strafe stehen würde. Ja, wäre es dann so, dass wir alle sagen würden, naja, okay, klar, dann ist es kein Problem, dann kannst du jemanden ja einfach umbringen. Mit Sicherheit würden wir das nicht sagen. Wir würden ja trotzdem alle sagen, das eigentliche Problem wäre damit nicht gelöst, die eigentliche Tat wäre damit auch nicht legitimiert oder entschuldigt, nur weil es keine Strafe dafür gibt. Das heißt, was wir an dieser Stelle verstehen und festhalten müssen, ist, Sünde ist und bleibt immer Sünde, und zwar unabhängig vom Gesetz. Und die Tatsache, dass die Sünde offensichtlich auch schon in der Welt war und gewütet hat und hervorgetreten ist, bevor das Gesetz in diese Welt gegeben wurde, das bestätigt das. Das heißt, wir Menschen stehen in allererster Linie schuldig vor Gott, weil wir Sünder sind. Und ja, es braucht die Messinstrumente und moralischen Richtlinien, um Sünde zu erkennen. Wir werden im weiteren Verlauf des Textes auch darauf eingehen, aber unser eigentliches Problem der Sünde existiert unabhängig davon. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wir nur dann verstehen, dass tatsächlich unsere Sünde hinweggenommen werden muss Und nicht einfach das Gesetz beseitigt werden muss oder das Gewissen irgendwie ausgeschaltet werden muss. Ja, genau das wird ja heutzutage in verschiedenen Ideologien und auch in der Psychologie teilweise versucht, damit der Mensch sich besser fühlt. Die moralischen Grenzen werden herabgesetzt, werden verschoben, das Gewissen mit allen Mitteln zum Schweigen gebracht und Schuldgefühle und Schuldempfinden wird einfach weggeredet oder ignoriert. Und am Ende bleibt bei all diesen Versuchen das eigentliche Problem des Menschen ja bestehen, nämlich die Tatsache, dass er vor Gott zu Recht beschuldigt wird wegen seiner Sünde. Das Problem ist also viel größer, als wir Menschen meinen, und deshalb muss auch die Lösung viel größer sein als alles, was wir Menschen hervorbringen können. Es braucht eine echte Erlösung. Es braucht jemand, der tatsächlich die Sünde hinwegnimmt. Jemand, der meine Beschuldigung für Sünde nicht wegredet, auch nicht, der sie einfach legitimiert, sondern der sie todernst nimmt und der am Ende sogar vollständig für sie bezahlt. Und genau das hat Gott getan in Jesus Christus, über den es so schön in Johannes 1, Vers 29 heißt: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und hier steht nicht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt schönredet oder wegredet oder nicht so ernst nimmt, sondern hier steht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also tatsächlich vollständig entfernt oder aufhebt, so könnte man das auch übersetzen an dieser Stelle. Und das konnte Jesus nur tun, indem er im Gegensatz zu uns vollkommen unschuldig, ohne Sünde blieb und sich dennoch von Gott beschuldigen ließ und bestrafen ließ am Kreuz für unsere Sünde. Jesus, der Unschuldige, wurde für deine und meine Sünde angeklagt, beschuldigt und bestraft. Und wer das glaubt und für sich persönlich in Anspruch genommen hat, indem er Gott als Sünder im Gebet begegnet ist und gesagt hat, ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld, ich habe das erkannt, und indem er ihm sein Leben unterstellt, für den gilt, dass Gott ihn für seine Sünde nicht mehr beschuldigt, sondern dass er ihn in Jesus Christus vollständig annimmt. Also wenn du Jesus noch nicht als deinen Herrn und Retter in Anspruch genommen hast, aber dich vor Gott als Sünder erkennst und verstehst, dass du seine Rettung brauchst, dann schieb das nicht auf die lange Bank, sondern mach das heute fest. Dann wend dich im Gebet an ihn. Und wenn du dazu Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wend dich an jemand, dem du vertraust, hier gerne auch an mich. Weil unabhängig von Jesus Christus, so klar ist die Bibel, gibt es keine Rettung. Was aber ist, wenn ein Mensch in seiner Sünde bleibt und diese Erlösung nicht erfährt? Hier in Römer 2, Vers 12 sehen wir den jeweiligen Ausgang beschrieben. Da heißt es über die, die ohne Gesetz gesündigt haben, dass sie ohne Gesetz verloren gehen, und über die, die unter Gesetz gesündigt haben, dass sie durch Gesetz gerichtet werden. Mit anderen Worten, Gottes Gericht, Gottes Verurteilung und ewige Verlorenheit, die wird auf jeden Sünder zukommen. Egal, ob er das Gesetz des Alten Testaments hat und kennt, oder nicht. Warum? Weil zunächst nicht das Wissen der Menschen bestraft wird, sondern die Sünde des Menschen. Und Gott kann und Gott wird Sünde aufgrund seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit niemals ungestraft lassen können und wird das auch nicht tun. Und das ist eine harte Realität, aber das ist eine biblische Realität. Die Menschen gehen verloren und entscheidend dafür ist nicht in erster Linie, ob sie es wissen oder nicht. Auch nicht, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, sondern ganz einfach, dass sie als Sünder vor Gott befunden werden. Nun kann theoretisch jemand einhaken und sagen, ja, also sind denn tatsächlich alle Menschen Sünder? Kann man das denn so sagen? Das Zeugnis der Bibel an dieser Stelle ist sehr eindeutig und glasklar mit einem Ja zu beantworten. Sowohl im Römerbrief sehen wir das, in den bekannten Stellen dann, in Römer 3, Vers 10 bis 12 oder Römer 3, Vers 23, aber auch im Alten Testament wird das immer wieder sehr klar deutlich. Und ich habe euch mal drei Stellen mitgebracht, aus Prediger 7, Vers 20 zum Beispiel, da heißt es, denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Oder Psalm 143, Vers 2, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Und noch eine dritte Stelle, 1. Könige 8, Vers 46, die erste Hälfte, wenn sie gegen dich sündigen, und dann kommt so ein Einschub, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Und wenn es hier heißt, kein Mensch oder kein Lebendiger, dann ist klar, dass damit nicht nur die Juden gemeint sind, die das Gesetz hatten, sondern jeder einzelne Mensch, du, ich und jeder andere. Und selbst wenn jemand an dieser Stelle der Bibel keinen Glauben schenkt, so braucht es eigentlich nur einen ehrlichen Blick in unser Umfeld, in unsere Lebenswelt. Du wirst keinen Menschen finden auf dieser Erde, der wirklich vollkommen sündlos ist. Wenn du ihn genauer anschaust und besser kennenlernst, wirst du merken, ja, auch er ist kein unbeschriebenes Blatt, auch er hat keine weiße Weste. Und auch wenn das nicht reicht, schauen wir einfach in unser eigenes Leben hinein und wir merken, unser eigenes Leben bestätigt das, ja, was die Bibel sagt. Es gibt keinen, der nicht sündigt. Also wenn wir Menschen tatsächlich ausnahmslos alle Sünder sind, ist damit gleichzeitig auch klar, dass wir in Anbetracht von unserer Sünde von einem heiligen und gerechten Gott beschuldigt und bestraft werden, und zwar zu Recht. Und nun gibt es zwei Dinge, die uns Menschen unsere Sündhaftigkeit deutlich erkennen lassen und gewissermaßen Messinstrumente bilden, die unsere Sünde offenbar machen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt von heute Morgen, der heißt, beschuldigt in Anbetracht zweitens des Gesetzes. Und es geht nochmal um die Zweithälfte von Vers 12 und Vers 13. In Vers 13 bis 15 führt Paulus jetzt im Prinzip weiter aus, was es mit denen, die ohne Gesetz gesündigt haben und mit denen, die unter Gesetz gesündigt haben, auf sich hat und welcher Maßstab an sie angelegt werden kann. Und es wird ein bisschen unterschiedlich gesehen, wie man diese Verse 13 bis 15 einordnet, aber die Elberfelder und auch die Schlachter 2000, die sieht das als einen Einschub. Und wenn ihr das in euren Bibeln seht, seht ihr vielleicht, dass in Vers 13 am Anfang und Vers 15 am Ende jeweils das mit so einem Gedankenstrich markiert ist. In der zweiten Hälfte von Vers 12 und in dem Vers 13 sind jetzt zunächst mal die angesprochen, die unter Gesetz sind, also im Wesentlichen die Juden. Und da heißt es dann, Vers 12, die zweite Hälfte, so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Ich habe eben schon gesagt, dass mit diesem Begriff Gesetz verbunden wird, vor allem das, was das Volk Israel in den fünf Büchern Mose enthalten hat, die sogenannte Tora, die jegliche Ordnungen für das Leben der Israeliten enthält, also vom religiösen über das gesellschaftliche bis hin zum persönlichen Leben. Und wir hatten das auch ausführlicher schon in der Reihe über das zweite Buch Mose gesehen, dass es zu diesem Bundesschluss zwischen Gott und Israel kam und wie es dazu kam und dann der Bund in 2. Mose 24 beschlossen wurde, der Gesetzesbund. Und das Thema Gesetz und die Funktion und die Sinnhaftigkeit des Gesetzes wird uns im Laufe des Römerbriefs an verschiedenen Stellen noch deutlicher werden, sodass ich das jetzt hier nicht ausführen will oder vorwegnehmen will. Aber wir sehen an dieser Stelle hier in Vers 12 schon deutlich, dass das gottgegebene Gesetz eine entscheidende Rolle in Bezug auf das Gericht spielt. Gerade das geschriebene Gesetz, das sie empfangen haben und kennen, das Gesetz wird am Ende als Maßstab an ihr Leben angelegt. Und dabei bringt es keinem etwas, wenn man das Gesetz nur kennt und gehört hat. Paulus sagt das hier ja deutlich, nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern Paulus sagt in Vers 13 hier, die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt. Und auch das ist ein Gedanke, der leuchtet uns ein. Ja? Es bringt ja nichts, wenn du einfach alles weißt, aber es nicht beherzigst und dich daran hältst. Nehmen wir mal an, jemand könnte das Bundesgesetzbuch auswendig, vielleicht einer von unseren Juristen, wir haben ja einige hier, sie könnten das im Schlaf aufsagen und halten sich aber nicht daran und kommen vor Gericht. Dann könnten sie dem Richter noch so gut und genau sagen, wie was geschrieben steht, aber es bringt ihnen nichts, wenn sie sich nicht daran gehalten haben. Es bringt ihnen nichts außer Verurteilung. Und so macht es auch den Juden und alle, die das Gesetz haben, nicht besser oder gerechter vor Gott, weil sie das Gesetz haben oder es kennen, sondern sie würden nur von Gott als dem Richter für gerecht erklärt werden, wenn sie es tatsächlich vollumfänglich halten würden. Nun gab es damals eine Reihe von Juden, die sich gegenüber den anderen Völkern für etwas Besseres gehalten haben, ja? Weil Gott ihnen ja gewisse Vorzüge gegeben hat, wie zum Beispiel, dass sie das Gesetz empfangen haben. Und sie stützten sich auf das Gesetz und auf ihre jüdische Abstammung und dachten, sie würden dadurch vor Gott besser dastehen. Wir werden nächste Woche in dem Text, in Römer 2, ab Vers 17 bis 29, noch mehr darauf eingehen, weil da geht es darum. Aber hier in Vers 13 sehen wir deutlich, dass Gott nicht die für gerecht erklären wird, die das Gesetz besitzen, sondern die das Gesetz halten. Und dabei steht interessanterweise dieses gerechtfertigt werden hier an dieser Stelle im Griechischen im Futur und in der Passivform. Das heißt im Kern eigentlich nicht der Täter des Gesetzes erklärt sich selbst für gerecht, sondern er muss im Gericht, im zukünftigen Gericht von Gott für gerecht erklärt werden. Aber damit Gott das tut, einen Menschen tatsächlich für gerecht erklären kann, muss dieser Mensch ausnahmslos das Gesetz halten, und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch in jeglichen Motiven, in jeglichen verborgenen Dingen des Herzens, in der Anbetung und so weiter. Wir haben dazu in den Predigten über Römer 1 ab Vers 18 diesen Abschnitt auch letzte Woche in Römer 2 deutlich gesehen, dass Sünde ja viel mehr ist als eine Tat. Und spätestens bei genauerer Betrachtung davon, was Sünde eigentlich ist und was Gottes Anspruch im Gesetz beinhaltet, da wird deutlich, dass keiner vor Gott aufgrund seiner eigenen Treue gerecht werden kann. Es reicht ja eine einzige Übertretung, um von Gott nicht mehr als gerecht angesehen zu werden. Und genau zu diesem Fazit kommt Paulus dann auch am Ende von diesem großen Abschnitt in Römer 3, Vers 20, wo es heißt, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Hier haben wir also nochmal sehr deutlich stehen, durchs Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Klammer auf, Sünde, die unabhängig vom Gesetz bereits existiert hat. Ja, und anstatt dass sie Gerechtigkeit vor Gott hervorbringt, das Gesetz oder der Weg des Gesetzes, wird es uns dahin führen, dass es uns Gericht und vollständig berechtigte Anklage mit sich bringt. Also sowohl die Juden damals, wie auch wir heute, die wir das Gesetz Gottes lesen und haben und nachvollziehen können, wir werden durch dieses Messinstrument von Gott als Sünder entlarvt und zu Recht beschuldigt im Anbetracht des Gesetzes. Nun kann man sich sagen, okay, die Juden hatten diesen Maßstab und viele heutzutage mögen den ja auch haben, haben das Alte Testament vorliegen und kennen vielleicht auch das Gesetz, aber was ist mit denen, die dieses Messinstrument nicht haben? Und das führt uns zum dritten Punkt, der heißt beschuldigt in Anbetracht drittens des Gewissens. Geht um Vers 14 und 15. In Vers 14 und 15 greift Paulus jetzt diese Gruppierung aus Vers 12 auf, die ohne Gesetz sind. Ja, und da sagt er dann, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Die Rede ist hier von den Nationen, könnte auch sagen, die Heiden oder Nichtjuden, also die das Gesetz des Alten Testaments nicht hatten. Heutzutage ist es ja Gott sei Dank so, dass wir die Bibel in vielen Sprachen übersetzt haben und nicht nur für die Juden das Gesetz Gottes zugänglich ist, sondern auch wir davon profitieren dürfen. Aber neben dem geschriebenen Gesetz gibt es noch etwas, was man vorsichtig als ein ungeschriebenes Gesetz bezeichnen könnte. Und das geht weit über jüdische Grenzen hinaus und das betrifft jeden Menschen. Das ist jedem Menschen gegeben. Die Rede ist vom Gewissen. Wörtlich wiedergegeben bedeutet das Wort eigentlich so viel wie Mitwissen oder man könnte es auch wiedergeben mit gemeinsames Wissen mit sich selbst. Es gibt also eine gottgegebene moralische Instanz im Inneren des Menschen, die zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch unterscheiden kann. Und wichtig ist an dieser Stelle mir zu sagen, dass das Gewissen des Menschen keine fehlerlose moralische Instanz ist und auch nicht zum ultimativ höchsten Maßstab erhoben werden kann. Warum? Weil das Gewissen unvollkommen ist, weil das Gewissen abstumpfen kann und weil das Gewissen mitunter auch durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es wäre ja fatal, wenn wir das weiterdenken, ja, wenn jeder entsprechend seinem eigenen Gewissen einfach alles tun und lassen könnte, was er will. Und wenn das der letzte Maßstab wäre. Warum? Weil das Gewissen mancher Menschen so zerstört und so kaputt ist, dass es keine moralischen Maßstäbe mehr gibt oder nahezu keine mehr. Trotzdem ist das Gewissen als eine moralische Instanz in den Menschen hineingelegt. Und interessanterweise leugnet das ja auch diese Welt nicht, die auch davon spricht, es gibt ein Gewissen, sie bewertet das ein bisschen anders und sie geht auch anders damit um, aber sie realisieren zumindest, da gibt es was. Das Gewissen wird im Laufe des Lebens, positiv wie auch negativ, durch verschiedene Faktoren geprägt. Durch die Gesellschaft, in der man lebt, durch die Herkunftsfamilie, durch Kreise, in denen man sich bewegt, durch Wertevorstellungen, denen man sich aussetzt und so weiter. Aber daneben gibt es etwas von Natur aus, könnte man sagen, was eine gewisse Moralvorstellung ist, die Gott in den Menschen hineingelegt hat. Wir hatten in Römer 1 schon gesehen, dass Gott durch die Natur erkannt werden kann. Und wir erinnern uns zurück, Römer 1, Vers 18, da heißt es über die Menschen, dass sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Oder man könnte auch übersetzen, zurückhalten oder unterdrücken. Also man könnte sagen, anhand von diesem Vers, desto mehr Menschen ein Leben in Ungerechtigkeit führen, desto stärker wird die Wahrheit Gottes eigentlich unterdrückt, zurückgedrängt und umso mehr werden moralische Grenzen verweichlicht und verschoben. Das ist das, was wir übrigens auch erleben, auch in unserer Gesellschaft. Und trotzdem gibt es im Menschen noch ein gewisses Empfinden von natürlich und wieder natürlich. Und wenn wir diese Begriffe hören, dann erinnert uns das vielleicht an Römer 1, Vers 26 und 27. Natürlich und wieder natürlich, dort hatten wir diese Begriffe schon. Und interessanterweise ist das die gleiche Wortwurzel im Griechischen wie in Römer 2, Vers 14, wo es heißt, dass sie von Natur dem Gesetz entsprechend handeln. Das heißt, es gibt selbst unter den Nationen, die das Gesetz Gottes nicht haben, dennoch welche, die teilweise ein moralisch richtiges Empfinden haben und teilweise sogar dementsprechend handeln, danach leben. Ich muss euch nochmal mit Griechisch quälen. Das griechische Wort für handeln an dieser Stelle ist auf die gleiche Wortwurzel zurückzuführen wie das Wort für Täter des Gesetzes in Vers 13. Und damit soll nicht ausgesagt werden, dass die Nationen, die entsprechend ihrem Gewissen handeln, am Ende durch ihre Werke vor Gott gerecht werden. Aber für den Juden, den stolzen Juden, war das ein Schlag ins Gesicht. Weil was Paulus hier im Prinzip sagt, ist, es gibt Nationen, die das Gesetz nicht mal haben, aber im Gegensatz zu euch mehr entsprechend dem Gesetz leben, als ihr das tut. Nun geht Paulus einen Schritt weiter und sagt nicht nur, dass es in den heidnischen Völkern von Natur aus eine gewisse Moralempfinden gibt, sondern auch, dass das zu einem moralischen Instrument, Messinstrument wird. Und er drückt das aus mit den Worten hier am Ende, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, am Ende von Vers 14. Es wäre eine ganz spannende Forschungsaufgabe, vielleicht lässt sich dazu jemand motivieren, wenn man mal alle Länder und Kulturen dieser Welt in ihren Moralvorstellungen näher betrachtet und schaut, welche gemeinsame Schnittmenge dabei herauskäme. Vermutlich würden so Dinge wie Töten, Stehlen, Lügen innerhalb einer Gesellschaft moralisch fast überall als nicht richtig angesehen werden. Auf jeden Fall gibt es dieses moralische Grundempfinden und es lässt den Menschen auf eine gewisse Art und Weise mitwissen, was gut und böse ist. Und das gilt natürlich nicht nur für Menschen in den unzivilisierten Regionen dieser Welt, sondern das Gewissen hat ja auch jeder Mensch in unseren Breitengraden. Das lässt sich wahrscheinlich mit am besten erkennen bei kleinen Kindern, wo man vielleicht sagen kann, dass das Gewissen noch am wenigsten abgestumpft oder kaputt gegangen ist. Ja, und wahrscheinlich ist es so, die wenigsten Kinder im Kleinkindesalter haben das Gesetz ja rauf und runter studiert, das Gesetz Gottes, also vermutlich zumindest. Aber wenn sie nicht ehrlich waren, dann merkst du das irgendwie. Dann kann es sein, dass sie ganz unruhig werden innerlich und dass sie das auf irgendeine Art und Weise bemerkbar machen. Wahrscheinlich sitzen hier viele Mütter und Väter, die Geschichten davon erzählen könnten, dass sie sich als Mama und Papa auf einmal meiden und dass sie ganz beschäftigt tun und so weiter irgendwie. Und spätestens, wenn du sie dann mit der Frage konfrontierst, hast du mir die Wahrheit gesagt, dann kriegen sie so eine rote Bombe auf den Kopf, ja, schauen dich nicht mehr an, sondern starren irgendwo hin. Ja, und was schlägt denn da an? Das Gewissen. Wenn die Kinder etwas älter werden und sich die Rebellion im Herzen der Teenager breit macht, dann gibt es genug Momente, wo der Teenie genau damit ins Schlingern kommt, ja, wo er ein Empfinden davon hat, dass etwas zu tun nicht gut und mit Sicherheit auch nicht richtig wäre. Und da schlägt das Gewissen ein und oft wird es übergangen und man probiert es trotzdem. Und wenn man an noch etwas ältere Menschen denkt, die wissen, dass sie Dreck am Stecken haben, dann nehmen sie jede willkommene Ablenkung und Alkohol und faule Ausreden oder sonst irgendwas anderes, um ihr Gewissen zum Schweigen zu bringen. Und wir sehen an all diesen Stellen, da meldet sich etwas im Menschen, das ihn anklagt. Ich glaube, ich brauche gar nicht weiter ausführen, jeder von uns kennt es, ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben. Und das steht ganz im Einklang mit dem, was Paulus in Römer 1, Vers 32 gesagt hat, wo es über den Menschen hieß, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen. Ja, das war am Ende von dieser Verkettung, von dieser Abwärtsspirale der Sünde. Und all das zeigt, dass man dem Menschen das Gewissen nicht anerziehen muss, sondern dass es einfach Gott gegeben ist. Vielmehr wird heutzutage mit verschiedensten Mitteln versucht, dem Menschen das Gewissen abzuerziehen und es zu eliminieren. Und wir können uns fragen, warum eigentlich? Also warum versucht der Teufel, der ja immer auf Zerstörung aus ist, eigentlich mit allen Mitteln das Gewissen der Menschen abstumpfen und wenn möglich sogar ganz verschwinden zu lassen? Warum tut er das? Ich glaube, zwei Gründe. Erstens, zum einen, weil an einer gewissenlosen Menschheit die Selbstzerstörung vorprogrammiert ist. Und der Teufel will immer zerstören. Und zweitens, zum anderen, weil das Gewissen auf Gott selbst verweist und den Menschen ja zum Nachdenken über Gott bringen könnte und ihn sogar in Verantwortung vor Gott bringt. Und das ist ein ganz spannender Gedanke, so als Nebenaspekt. In einem evangelistischen Gespräch mit jemandem kann man ja mal darüber sprechen, wo das Gewissen eigentlich herkommt, ja, wo das eigentlich seine Wurzeln hat und ob nicht gerade das ein Hinweis auf Gott selbst sein könnte. Paulus schreibt passend dazu ja in dem Vers 15 hier, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Und wörtlicher müsste man hier übersetzen, sie beweisen sich selbst, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Mit anderen Worten, für jeden, der ehrlich mit sich selbst ist, liegt der Beweis auf der Hand, dass er wirklich eine moralische Verantwortlichkeit vor Gott hat. Und dabei darf man das, was hier steht, nicht verwechseln mit dieser Aussage aus Jeremia 31, Vers 33, wo die Rede davon ist, dass das Gesetz auf ihre Herzen geschrieben ist. Sondern hier ist lediglich die Rede davon, dass das Gewissen auf eine Art und Weise das Werk des Gesetzes tut. Das heißt, es gibt dem Menschen ein gewisses Moralempfinden, es klagt ihn an im Bösen, aber es bestätigt ihn auch im Guten. Und so heißt es ja hier auch am Ende von Vers 15, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also unser Gewissen gibt uns als Menschen mit Zeugnis über richtig und falsch, aber nicht nur für uns selbst, sondern sogar im Blick auf andere. Wir haben Gedanken und wir klagen andere in Gedanken an oder wir entschuldigen, verteidigen sie vielleicht sogar auch. Wir haben ein gewisses Moralsystem, ein gewisses Denken. Das Spannende bei dem ganzen Thema Gewissen ist, dass man es von außen ja nicht sieht und du es auch nicht so richtig greifen kannst und trotzdem ist dieser moralische Zeuge da. Nicht umsonst heißt es hier, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist. John MacArthur, der Autor, der für viele bekannt ist, hat ein Buch geschrieben, das heißt Das verlorene Gewissen. Und ich habe aus diesem Buch ein Zitat, später noch ein zweites mitgebracht. Und er schreibt da Folgendes. Das Gewissen hat Zugang zu all unseren geheimen Gedanken und Motiven. Deshalb ist es ein genauerer und mehr zu fürchtender Zeuge im Gerichtssaal der Seele als irgend sonst ein äußerlicher Beobachter. Damit macht er so gut deutlich, dass wir nach außen zwar einen Schein wahren können und wir Menschen auch das Gewissen irgendwie unterdrücken können, aber früher oder später wird es uns immer einholen. Es ist dieser Ankläger im Gerichtssaal der Seele. Und allerspätestens, wenn die Menschen im Gerichtssaal Gottes stehen und er dieses moralische Messinstrument geltend machen wird, und auf dieser Grundlage Menschen zur Verantwortung zieht, dann gibt es kein Wegdrängen, dann gibt es kein Rechtfertigen, dann gibt es auch kein Entschuldigen mehr, sondern dann wird alles offenbar. Hier in Römer 2 ist vor allem die Rede ja von jedem Menschen, von jedem Geschöpf Gottes, das ein Gewissen hat. Nun fehlt uns die Zeit, um weiter darüber nachzudenken, wie sich das Gewissen eigentlich verändert und welche Rolle es dann spielt im Leben eines Gläubigen. Ihr könnt das in den Hauskreisen ja mal ein bisschen weiter vertiefen. Das ist spannend. Die Bibel gibt uns deutlich zu erkennen, dass wir ein gereinigtes Gewissen haben dürfen durch Jesus Christus. In Hebräer 9, Vers 14 und Hebräer 10, Vers 22 zum Beispiel. Und ja, das ist ja was Wunderbares, ein reines Gewissen vor Gott haben zu dürfen, weil er es selbst gereinigt hat. Aber darüber hinaus will Gott unser Gewissen durch sein Wort immer weiter schärfen und will es durch seinen Heiligen Geist in unserem alltäglichen Leben benutzen. Und mir ist wichtig an dieser Stelle zu sagen, weil ich schon mal einen Gedanken gehört habe, der irreführend war, der Heilige Geist ist nicht das Gewissen, sondern er will das Gewissen prägen und nutzen. Ja, das dürfen wir nicht vertauschen, sondern müssen das so zusammenbringen. Und ich will nochmal John MacArthur zitieren aus seinem Buch Das verlorene Gewissen an dieser Stelle, wenn er weiter schreibt, das Gewissen funktioniert wie ein Dachfenster, nicht wie eine Glühbirne. Es lässt Licht in die Seele hinein, aber es produziert kein eigenes Licht. Seine Wirksamkeit hängt davon ab, wie viel klarem Licht wir es aussetzen und wie rein wir es erhalten. Wenn wir es verdecken oder ganz verdunkeln, hört es auf zu funktionieren. Ein schönes Bild oder gutes Bild, was er hier verwendet. Die Frage an dich und mich als Christ in Bezug aufs Gewissen ist also, welchem Licht, welchem Einfluss setzt du dein Gewissen aus? Sind die im Bild gesprochen Fenster auf für Gottes Wirken? Hörst du auf dein Gewissen, wenn es anschlägt? Folgst du dem? Schärft sich das dadurch? Oder betäubst du es regelmäßig? Drängst es einfach weg, lässt es zunehmend mehr abstumpfen und verdunkelst es vielleicht im Laufe der Zeit mehr? Ob als Gläubiger oder als Ungläubiger, wir Menschen werden durchs Gewissen auf eine gewisse Art und Weise geführt. aber auch sehr offensichtlich beschuldigt. Schlussendlich ist also die Sünde der Grund unserer Beschuldigung. Das Gesetz und das Gewissen sind die Messinstrumente der Beschuldigung und Gott selbst ist die entscheidende Instanz der Beschuldigung. Und das führt uns zum vierten und letzten Punkt und der heißt beschuldigt in Anbetracht viertens von Gott selbst. Und es geht um den Vers 16. Jetzt muss ich noch mal kurz einhaken an dieser Stelle. Man kann den Vers 16 im Zusammenhang mit Vers 15 sehen und dann wäre es so in dem Sinne zu verstehen, dass Gott am Tag des Gerichts das Gewissen des Menschen in den Zeugenstand rufen wird, um ihn deutlich von seiner Sünde zu überzeugen, zu überführen, um seine Sünde aufzuzeigen. Ja, das wäre, wenn man das an den Vers 15 koppelt. Wenn man diese Verse 13 bis 15 als so einen Einschub sieht, wie ich es eben beschrieben habe, was mir persönlich auch sehr plausibel erscheint, weil in Vers 12 die Rede von Gericht ist, in den Vers 16 dann wieder das Wort Richten kommt. Wenn man das also tun würde, dann müsste man diese beiden Verse wie folgt zusammenlesen. Vers 12 nochmal. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Und dann Vers 16. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium, durch Christus Jesus. Es kann nicht so entscheiden, wo auch immer man diesen Vers 16 eingliedern mag, so steht doch fest, dass der Tag des Gerichts kommen wird. Es ist der Tag, den wir im Kontext in Römer 2, Vers 5 und 6 schon gesehen haben, der Tag des Zorns und des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Und an diesem Tag wird Gott selbst nicht nur das Offensichtliche, sondern auch das Verborgene des Menschen ans Licht bringen und richten. Das heißt, die Dinge des Gewissens, die Dinge der Gedanken und des Herzens, die alle jetzt noch im Verborgenen des Menschen liegen, die werden dann zutage treten und es wird offen daliegen vor Gott wie ein offenes Buch. Und wir können uns fragen, ja, wer um alles in der Welt kann denn an diesem Gerichtstag dann von sich selbst aus vor Gott bestehen? Die Antwort ist niemand. Ja, noch können wir Menschen anderen und sogar uns selbst was vormachen, aber allerspätestens, wenn wir vor Gott erscheinen, dann wird alles offenbar. Dann liegt alles ganz offen da. In 1. Korinther 4, Vers 5 heißt es dazu, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Und an diesem Tag der Begegnung mit deinem Schöpfer wird die große Frage für einen jeden Menschen sein, begegnest du Jesus Christus als deinem Retter oder als deinem Richter? Das ist die entscheidende Frage. Hier in Römer 2, Vers 16 ist ja die Rede davon, dass Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Und es mag uns vielleicht ein bisschen komisch erscheinen, weil wir Evangelium und Jesus eigentlich nicht mit Gericht verbinden, sondern mit Rettung. Und das aus gutem Grund, weil Jesus gekommen ist, vor gut 2000 Jahren, um zu retten und die frohe Botschaft des Evangeliums zu bringen. Aber die Botschaft der ewigen Rettung, die hat auf der anderen Seite auch die Botschaft der ewigen Verdammnis und der ewigen Verlorenheit, wenn jemand in seinen Sünden bleibt. Und die Bibel ist klar darin, dass der gleiche Jesus, der einst als Retter für Sünde in diese Welt gekommen ist, eines Tages als Richter für Sünde in diese Welt wieder zurückkommen wird und Gericht halten wird. Wir haben das schon ausführlicher gesehen in der Predigt über Johannes 5, die Verse 22 und 27. Ihr erinnert euch vielleicht zurück an diese Predigt 3 im Johannesevangelium, da war eine Predigt, wie der Vater, so der Sohn. Und da haben wir das näher betrachtet, wie das eigentlich ist, dass Jesus richten wird. Und wir sehen es auch in Johannes 3, Vers 17 bis 19 oder auch innerhalb vom Römerbrief sogar, in Römer 8, Vers 34, wo die Frage ist, wer ist der Verdamme? Und die Antwort ist dann Jesus Christus, der gestorben ist. Und das biblische Zeugnis ist dahingehend klar und auch Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31 lässt keinen Zweifel daran. Verse, die ich uns lesen will, Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Auch hier wird deutlich, Jesus wird richten. Und noch ist Zeit, diesem Aufruf der Buße zu folgen und Jesus als Herrn und Retter anzunehmen. Und das gilt für dich, wenn du das noch nicht getan hast. Und das gilt auch für die Menschen in deinem Umfeld. Noch ist Zeit. Und wenn es darum geht, welcher Mensch an diesem Tag des Gerichts bestehen kann und nicht mehr von Gott beschuldigt wird, dann gibt es nur eine einzige Antwort darauf. Und zwar nur der, der geglaubt und persönlich angenommen hat, dass Jesus für mich zu Unrecht beschuldigt und bestraft wurde. Ja? Ich zu Recht, er zu Unrecht. Wir haben uns heute Morgen mit dieser Frage auseinandergesetzt, ob Menschen zu Recht beschuldigt und bestraft werden. Und dabei haben wir deutlich gesehen, dass jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise zu Recht in Anbetracht seiner Sünde beschuldigt wird, erstens. Zweitens in Anbetracht des Gesetzes. Drittens in Anbetracht des Gewissens. Und schlussendlich in Anbetracht von Gott selbst, der alles gerecht richten wird. Wenn wir zurückkommen auf unsere Einstiegsfrage, was passiert mit den Menschen, die das Evangelium nie gehört haben, dann müssen wir nach allem, was wir gesehen haben und nach allem, was wir wissen, von der harten Tatsache ausgehen, dass diese Menschen in Ewigkeit verloren gehen. Das bedeutet, und das sagt uns die Bibel soweit nur, es gibt nur einen Plan A, der Menschen die Ewigkeit bei Gott garantiert. Und dieser Plan A ist, ein Mensch hört das Evangelium, ein Mensch glaubt das Evangelium und ein Mensch wird durch Jesus Christus gerettet. Und da kommen wir ins Spiel, du und ich. Wenn das wirklich so ist, dann braucht es ja nichts dringender als die Verbreitung des Evangeliums. Dann braucht es nichts dringender, denn je als Botschafter für eine verlorene Welt. Nehmen wir mal an, wir wüssten, dass es doch noch irgendwie einen Plan B gibt. Und wir könnten mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben, am Ende doch noch irgendwie gerettet werden. Dann würde uns das evangelistisch gesehen viel mehr in Passivität versetzen als in Aktivität. Ja, die Verbreitung des Evangeliums wäre ja dann gar nicht so dringend. Und wenn man das zu Ende denken würde, dann würde das ja sogar bedeuten, dass wir Menschen fast eher einen Gefallen tun, wenn wir sie gar nicht erst konfrontieren mit dem Evangelium, sodass sie eine Entscheidung für oder gegen Jesus treffen müssen. Wir würden ihnen ja in dem Fall sogar einen Gefallen tun, wenn sie das Evangelium nicht hören würden, wenn es so wäre, dass solange sie nichts davon wissen, sie einfach gerettet werden. Aber all das widerspricht sehr deutlich und klar dem, was die Bibel sagt und dem glasklaren Missionsauftrag, den Jesus in Matthäus 28 und in Lukas 24 am Ende gegeben hat. Und damit wird diese Frage vom Anfang mehr als nur eine theoretische Überlegung für uns. Das führt uns an dieser Stelle in eine Verantwortung hinein. Sowohl für die Menschen in deinem Umfeld, in unserem Land, wo auch immer, die das Evangelium noch nie gehört haben, und es gibt eine ganze Reihe davon, aber auch für die ganze Welt, dass das Evangelium dorthin geht. Es gibt laut der Organisation, die unter unerreichten Völkern arbeitet, Ethnos 360, über 1600 Sprachen noch, die immer noch nicht einen einzigen Bibelvers in ihrer Sprache haben. Und Wycliffe, die Bibelübersetzungsgesellschaft, die schreiben auf ihrer Homepage, dass es im Moment 1268 Sprachen gibt, die noch eine eigene Bibelübersetzung benötigen, ja, wo vielleicht Teile schon vorhanden sind, aber eine ganze Übersetzung. Zugleich glaube ich, dass wir als Christen eigentlich genügend Mittel zur Verfügung haben, um unerreichten Völkern das Evangelium zugänglich zu machen. Die Frage ist, ob es uns auf dem Herzen brennt und ob wir uns das Mögliche tun. Und noch ein bisschen konkreter gefragt ist die persönliche Frage, was ist eigentlich dein Part bei Gottes großer Weltmission, das Evangelium zu allen Menschen zu bringen? Was kannst du tun, um die Botschaft der Rettung bis ans Ende der Erde ausbreiten zu lassen? Ich will mal vier Dinge nennen, die man mitnehmen kann und einfach für sich persönlich mal weiter bewegen kann. Ja? Also vier persönliche Schritte zum Aktivwerden. Das erste ist beten. Ja, damit fangen wir schon mal gut an, wenn wir für die Ausbreitung des Evangeliums in aller Welt beten. Und wenn wir das tun, was Jesus gesagt hat, nämlich für Arbeiter beten, die er in die Ernte schickt. Das zweite ist geben. Wir haben viel zur Verfügung und wir können für die Ausbreitung des Evangeliums und für die Mission weltweit geben. Und gerade wir als westliche Christen sind hier gefragt. Das dritte wäre Jünger machen. Ja? Jünger machen, die wiederum Multiplikation schaffen. Jünger machen, die du vielleicht hier machst, die irgendwo am anderen Ende der Welt landen, um dort wieder Jünger zu machen. So funktioniert das ganze Programm, was Gott in der Bibel uns vorgestellt hat und was er selbst praktiziert hat. Und das vierte, gehen. Die Frage, sich mal zu stellen oder vielmehr Gott zu stellen, Gott, willst du mich senden? Und wenn ja, wohin? Vielleicht in dein direktes Umfeld zu irgendwelchen Menschen? Vielleicht sogar bis ans Ende der Erde. Aber Gott das offen zu legen und zu sagen, sende mich, wohin du willst. Das ist ein vierter Schritt. Schlussendlich braucht es in dieser ganzen Frage, in dieser ganzen Thematik Demut, Gottvertrauen und Entschlossenheit. Demut, weil jeder Mensch ausnahmslos berechtigterweise als Sünder unter Gottes Gericht steht. Und wir können nicht sagen, ja, wir haben ja einen Anspruch darauf, dass wir gerettet werden. Nee, haben wir nicht. Ja, und es braucht Demut. Gottvertrauen insofern, dass wir Gott vertrauen können, dass er zu 100% gerecht handeln wird und jeder Mensch das erkennen wird. Wir brauchen uns keine Sorgen darüber machen, dass Gott am Ende irgendwie ungerecht dastehen wird oder einen Fehler gemacht hat. Das braucht nicht unsere Sorge sein. Das wird nicht so sein. Was uns vielmehr den Kopf bereiten sollte, ist das Dritte, die Entschlossenheit. Entschlossenheit, weil wir einen Auftrag haben, weil wir eine Verantwortung haben und weil wir Mittel haben, damit Menschen gerettet werden. Ich will heute Morgen schließen gerne mit einer Frage, die Gott stellt und einer Antwort, die hoffentlich auch der unseren entspricht. Und ich schließe mit diesem Vers aus Jesaja 6, Vers 8, wo es heißt, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Wir wollen das einen Moment stehen lassen und sacken lassen zum persönlichen Überlegen und dann gemeinsam aufstehen und Gott in zwei Liedern anbeten.